Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Aber setzen uns auch heute wieder deinem Wort aus. Es hält uns einen Spiegel vor. Es zeigt uns Wege. Es zeigt uns Grenzen. Lehre uns das zu hören und zu verstehen, was heute für uns dran ist. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Messgeräte für die Spannung, für den Strom. Stellt euch vor, es gäbe ein Futurometer. Ein Messgerät, mit dem ich Zukunftshoffnung anzeigen kann. Und dieses Futurometer hätte einen Nullpunkt, es hätte ein bis plus 10, ein bis minus 10. Wo würde bei dir der Zeiger stehen? Wie viel Zukunftshoffnung hast du? Wie viel Zukunftsbefürchtung hast du? Die Bibel meldet sich auch zu Wort und sagt, du hast allen Grund, dass der Zeiger im Plusbereich stehen darf. Plus 10, das wäre sehr üppig, da müsste ich sehr viel Gegenwart verdrängen. Du hast Grund zur Zukunftshoffnung. Es gibt im Alten Testament einen Begriff, der dort bereits eingeführt wird. Er heißt der Tag des Herrn. Selbst im ersten Teil der Bibel ist es schon dokumentiert. Es wird einen Tag geben, an dem Gott sagt, alle Vorläufigkeit ist jetzt vorbei. Alles Wachsen und Reifen ist jetzt Geschichte. Jetzt haben wir das Vollkommene erreicht. Das, worauf eigentlich alles zuläuft. Dieser Tag des Herrn, so bezeugt es die Bibel, wird verbunden sein mit einem Gericht. Und Gericht heißt hier nicht, wenn du lieb warst, kriegst du eine Plätzl-Schokolade. Und wenn du nicht lieb warst, lass uns weg. Lohn oder nicht Lohn, das passt nicht. Sondern die Bibel sagt sehr deutlich, es lohnt sich, nach Gott zu fragen, auf ihn zu vertrauen. Diesen Lohn wirst du bekommen. Aber wenn du sagst, ich will nicht, wird auch das Konsequenzen haben. Aus irgendeinem Grund scheue ich mich, den Begriff Strafe zu verwenden, der ist mir zu flach. Es wird Konsequenzen haben. Ich möchte diese Konsequenzen nicht erleben. Den Schwerpunkt setzt die Bibel aber darauf, dass sie sagt, an diesem Tag des Herrn beginnt eine unbeschreiblich schöne Heilszeit. Und deshalb verwenden auch Schreiber der Bibel und auch Jesus selber die schönsten Bilder, die sie haben. Eins davon habt ihr vorhin gerade in der Evangelienlesung gehört. Eine Hochzeit. Ich hoffe jetzt, dass die Verheirateten unter euch eine schöne Hochzeit erleben durften. Manchmal sind Hochzeiten auch Pannen durchzogen. Na, nehmt das bitte mal nicht als Bild, sondern stellt euch eine schöne Hochzeit vor. Die ist das Bild, was Jesus verwendet und sagt, etwa so wird es sein. Mit einem wichtigen Unterschied. Brautpaare sagen mir immer wieder, ein Jahr lang haben wir vorbereitet, Stunden und Tage investiert und dann war es so schnell vorbei. Ein Nachmittag, eine Nacht und am nächsten Tag haben wir mit einem leicht schweren Kopf zusammengeräumt. Der Unterschied, diese Heilszeit, von der Jesus redet, die beginnt und hört nicht wieder auf. Wie das mit dem Zusammenräumen geregelt ist, weiß ich nicht. Ist auch nicht das Thema. eine Heilszeit, die nicht mehr endet. Auch zur Zeit Jesu haben diese Hoffnung neuen Schwung bekommen. Jesus selber hat mit seinen Worten, mit seinen Bildern, mit den Gleichnissen diese Hoffnung auf den Tag des Herrn neu auf die Schiene gestellt und angeschoben. Unser Predigttext entstand etwa 50 Jahre nach Jesu Auferstehung. Und die Frage stand im Raum: Warum ist es noch nicht losgegangen? Warum dauert das noch mit der Heilszeit? Und ganz im Gegenteil zu den Wünschen der Christen hatte wieder eine Christenverfolgung eingesetzt. Eine harte Zeit. Gott, wo bleibt der Tag des Herrn? Bitte sag es uns. Wir sehnen uns so sehr danach, am besten heute. Und parallel dazu war unter den Christen: Nun ja, es menschelt. Es gibt Christen, die spiegeln etwas wider von der Güte Gottes. Es gibt aber auch Christen, wo du sagst, na, das ist Glaube zum Abgewöhnen. Und die hat es zu allen Zeiten gegeben. Leute, die fromm dahergeredet haben, aber im Alltag ein völlig anderes Zeugnis ablegten. Hart und unbarmherzig. Das hinterlässt natürlich Spuren. Als Petrus seine Briefe schreibt, steht beides im Raum. Die Frage, wann ist es endlich soweit? Und die Frage, Gott, was soll bloß werden? Es sind nicht alle, die dir Ehre machen. Petrus schreibt, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor Gott ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott, der Herr, verzögert nicht diesen Tag des Herrn, wie einige es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren wird, sondern dass jeder Mann zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie sollt ihr dann dastehen, in heiligem Wandeln und mit einem frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und anstrebt? Der Tag, an dem die Himmel vom Feuer zergehen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach der Verheißung, in denen die Gerechtigkeit Gottes wohnt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Der Predigttext nimmt die Verzögerung ernst. Er redet sie nicht weg und er bringt ein sachliches Argument. Psalm 90, Vers 4, bereits dort steht es: Gott hat ein anderes Zeitmaß. Das, was für uns 1000 Jahre sind, 1000 Mal Kalender, was für ein Stapel, ist vor Gott wie ein Tag. Und das, was für uns ein Tag ist, diese 24 Stunden, kann Gott füllen mit Ereignissen von 1000 Jahren. Unser Zeitmaß entspricht dem Leben auf der Erde. Gott hat kein solches Zeitmaß. Andeutungsweise erleben wir das. Kennt ihr das Gefühl, dass es Tage gibt, die sind vergangen und du fragst dich, wo waren die Stunden jetzt? Es ist, als hätte der Tag gerade erst begonnen, wie ein Hauch. Und es gibt Stunden, die strecken sich und du fragst dich, wann ist es endlich vorbei? Zeit ist relativ. Ich fühle es, dass sie relativ ist. ja, zwischen 1000 Jahren und einem Tag, der Gegensatz ist noch viel krasser. Interessant ist, dass moderne Physiker diese These unterstreichen und sagen, Zeit ist relativ. Und sie erforschen es und es zeigt sich, da ist mehr dran, als Menschen vor Jahrzehnten noch dachten. Damit bricht dieser Predigttext, bricht Petrus dem Argument, Gott scheint es gar nicht zu geben, denn er kommt ja nicht. Bricht er die Spitze ab und sagt, bewerte Gottes Versprechen und Ankündigungen nicht mit deinem Zeitmaß. Falsches Werkzeug. Trotzdem ist es mühsam. Für die, die in Not stecken. Trotzdem ist es mühsam für die, die verfolgt werden. Trotzdem ist es mühsam für die, denen einfach die Zeit zu lang wird. Die Last zu schwer, die Not zu groß. Das weiß Petrus auch. Und deshalb bringt er drei Gedanken. Sehr unterschiedliche Gedanken, aber ich möchte sie gerne alle drei benennen. Der erste, warum dauert's? Aus dem gleichen Grund, warum ein guter Kinobesitzer auch den, der zu spät kommt, noch reinlässt in den Film. Weil er möchte, dass der, der später kommt, auch noch dabei ist. Es ist Gottes Güte, die dahinter steckt, dass er sagt, es sind mir noch zu viele, die nichts davon gehört haben, dass ich alles in die Waagschale geworfen habe, damit sie leben kann. Ich möchte denen, die noch nichts von Gottes Güte wissen, gerne noch Raum geben. Ich lasse die Türe noch offen. Das ist nicht Schwäche, das ist Gütigkeit. Jesus weiß sehr genau, dass dann, wenn die Türe verschlossen wird, für die, die nicht damit gerechnet haben, eine ganz bittere Enttäuschung wartet. Und diese wünscht er uns nicht. Er wünscht uns, dass wir dabei sein können. Das ist eine Frage der Motive. Und dieser Gedanke lenkt meine Erinnerung zu Menschen, von denen ich mir so sehr wünsche, dass sie dabei sind. Gute Freunde. Ja, ich wünsche mir, dass ich mit denen zusammen im Himmel in Ruhe mal Schach spielen kann. Leute aus meiner eigenen Familie, von denen ich mir so sehr wünsche, dass wir im Himmel mal richtig Zeit haben miteinander. Ich denke an Leute und für die bin ich dankbar, dass Jesus gesagt hat, ich warte noch, ich rufe noch, ich suche noch. Der zweite Gedanke geht in eine andere Richtung. Der Petrusbrief lässt keinen Zweifel daran, dass der Tag des Herrn auch eine Unterscheidung bringt. Lohn für die Geduld der einen, die Konsequenz der Ablehnung für die anderen. Er baut diesen Kontrast noch aus, er beschönigt ihn kein bisschen und er sagt, lass dich daran erinnern. Und ich gebe zu, ich gehöre zu den Menschen, die gelegentlich diese Erinnerung daran, ich werde mich verantworten müssen für das, was ich tue oder lasse, das brauche ich. Simples Beispiel. Wenn du mit einem Auto unterwegs bist und du fährst überhöhte Geschwindigkeit, weil irgendein Geschäft, wo du hin willst, gleich zumacht. Wenn die Straße leer ist, darfst du damit rechnen, dass es keine Konsequenzen hat. Wenn die Straße nicht leer ist, und die Straßen sind sehr selten leer, im Gegenteil, manchmal sind die sogar gesperrt und dann quält sich der ganze Umgehungsverkehr und gar nicht durchs Gewerbegebiet. Na, wer das mal miterlebt hat, dieses kleine Nadelöhr zwischen der Dorfstraße, war zwar keine Ampel, aber im Grunde genommen konntest du nur abwechselnd fahren. Da bin ich mir im Klaren darüber. Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und nicht nur im Straßenverkehr, sondern bis hinein in meine Gedanken. Habe ich negative, richtende Gedanken über andere Menschen? Oder hat die Liebe Gottes eine Chance, dass sie in meinem Herzen wohnt und ich über andere Menschen ja, liebevoll denke und sage, ich wünsche diesem Menschen so sehr Gutes? Petrus sagt, überleg dir das. Du bist verantwortlich für das, was deine Hände tun, was deine Gedanken tun, was dein Herz sagt und am allermeisten, was deine Zunge tut. Jesus beschäftigt sich sehr intensiv damit, was ein Mensch mit der Zunge so anrichten kann. Ich muss euch keine Beispiele erzählen. Die Medien sind voller Beispiele, was Verleumdung kann. Sie kann tödlich sein. Und Petrus sagt, mach dir das klar. Es gibt einen Tag, an dem werden wir zur Verantwortung gezogen. Werde nicht nachlässig. Ich brauche diese Mahnung und sie ist fester Bestandteil des Ewigkeitssonntages. Das führt zum dritten Gedanken. Wie geht das? Verantwortlich leben. Die Ermahnung allein? Welche Früchte trägt die Ermahnung in deinem Leben? Also ich setze jetzt voraus, es ist dir nicht egal, wenn du ermahnt wirst. Du wirst sagen, ja, die haben eigentlich nie Unrecht. Das ist doch schon viel. Und ändere ich mich dann? Ja, manches ist so schwierig. Sich selbst ändern ist schwerer als ein neues Kuchenrezept ausprobieren. Sich selbst ändern ist harte Arbeit. Und sich selbst ändern braucht Hilfe von außen. Meine eigenen inneren Kräfte, sie sind da, aber ich merke, wie schnell die an eine Grenze kommen. Und ich möchte euch zwei Dinge ans Herz legen. Was kannst du tun, damit dein Leben diesem Maß gerecht wird? Ich will den Vers nochmal lesen. Ich muss es nur finden. Genau, wenn der Tag des Herrn kommt, wie müsst ihr dann dastehen? Na, in einem heiligen Wandel und in einem frommen Wesen. Jetzt hat jeder ein Bild vor Augen. Heiliger Wandel. Alle im Talar, bitte nicht. Ich freue mich auf den Tag, wo ich das Ding ablegen kann. Ich würde viel lieber einen Anzug anziehen. Aber dann sagt ihr, will der mir einen Versicherungsvertrag verkaufen oder ist das der Pfarrer? Na, der Talar ist eindeutig. Heiliger Wandel, frommes Wesen. Hier steht übrigens nicht, dir alles richtig machen. Nirgends wird in der Bibel erwartet, dass du alles richtig machst. Sondern hier geht es darum, was dich erfüllt. Deine Motivationsebene. In welche Richtung strebst du? 100% in der Technik vielleicht, aber nicht im Menschen. Wie geht das? Und mir sind zwei Gedanken wichtig geworden. Ich muss zugeben, ich habe einfach gebetet und ich habe gesagt, Gott, welche Gedanken soll ich mitgeben? Was dürfen die Menschen, die am Ewigkeitssonntag in der Kirche sitzen, tun? Zwei Gedanken. Der erste, bitte such dir gute Leitbilder. Such dir Menschen, die sich von der Liebe motivieren lassen. Dann hast du einen Bezugspunkt. Ich wünsche dir, dass du in deiner eigenen Biografie Menschen hast, die dir in Liebe begegnet sind, in deren Nähe du dich wohlgefühlt hast. Ich habe solche Menschen vor Augen. Sie sind gute Leitbilder. Bezugspunkte, dass ich nicht abdrifte in ein, es machen doch alle so. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Gute Leitbilder. Menschen, die von Liebe erfüllt sind, denn sie geben dir Energie. Und Menschen, die von Liebe erfüllt sind, geben der Hoffnung in deinem Herzen neue Kraft. Und Menschen, die von Liebe erfüllt sind, geben dir Mut, das Richtige zu tun, wenn du die Wahl hast. Übrigens auch Leute, die Christus nicht kennen, aber von Liebe erfüllt sind, und da gibt es viele, können gute Leitbilder sein. Das zweite, sammle Erfahrungen. Ich meine jetzt ganz bestimmte Erfahrungen. Sammle die Erfahrung, wenn du merkst, das, was ich heute gesagt habe, war nicht gut. Was mache ich damit? Hoffentlich hat es keiner gehört. Ist eine Hoffnung, weiter nichts. Ich kann aber auch das, was nicht gut war, so wie Christus es sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nichts weniger als unser Altarbild. Ich kann es zu Christus tragen und sagen, Herr, ich habe etwas falsch gemacht. Herr, ich habe mich falsch entschieden. Herr, ich habe mich hinreißen lassen zu Worten oder Handlungen. Hinterher sage ich Schaf. Na, Schaf sind positive Tiere, aber wer möchte schon gerne Schaf sein? Ich kann sagen, ich Wildschwein oder ich Karnickel, aber zu Deutsch, ich nicht Mensch. Ich habe nicht wie ein kluger Mensch gehandelt. Jesus, ich bekenne es dir. Und diese Erfahrung, wenn Christus sagt, schön, dass du es aussprichst, ich nehme dir die Last ab und pflanze neue Hoffnung und neue Kraft in dein Herz. So wie Jesus es einmal zu jemandem, der einen großen Fehler gemacht hat, sagt, geh hin und mach's nicht wieder. Das ist die positive Erfahrung, die ich sammeln darf. Und je häufiger ich diese Erfahrung sammle, umso tiefer rutscht die Botschaft in mein Herz, bei ihm bin ich richtig. Und so selbstverständlicher wird es, dass ich die negativen Erfahrungen zu ihm trage, bei ihm ablege und neue Kraft und neue Hoffnung abhole. Und hier passiert etwas, das schreibt Petrus an dieser Stelle nicht, aber er schreibt es an anderer Stelle. Die neue Welt Gottes strahlt bereits hinein in unsere. Gott hat ein anderes Zeitmaß. Sein Himmelreich gibt es bereits. Es ist unseren Augen verborgen und wir kennen die Türe noch nicht. Aber die Auswirkungen sind da. Die Impulse aus dem Reich Gottes kommen jetzt schon. Und wann immer du zu Christus kommst, kommen diese Impulse zu dir und machen dir Mut. Schon jetzt bekommst du Impulse, Kraft, neue Motivation von Christus. Und dadurch kann ich auf dem Weg bleiben. Und dadurch kann sich auch mein begrenztes Leben in eine gute Richtung weiterentwickeln. Ich will abschließen. Ich war vorgestern mit der Bahn unterwegs, Stunde Zugfahrt. Mir gegenüber saß jemand mit einer Zeitschrift. Ich bin ein neugieriger Mensch. Was liest man da? Und große, fette Schlagzeile, Katastrophen. In der Zeitschrift voller Katastrophen der Menschheit, die dort nochmal in Erinnerung gerufen wurden, so der Blick über den Blattrand, ging es zum Beispiel um die Titanic. Aber das war nie alles. Gruselige Bilder aus dem Mittelalter, gruselige Bilder aus Hiroshima, Katastrophen der Menschheit. Mich hat interessiert, wie sich das Gesicht des Lesenden verändert. Das Gesicht wurde immer versteinerter. Es kam auch zu keinem Gespräch. Ich kann es nie lassen. Wenn ich Zug fahre, dann versuche ich auch mal so einen kleinen Impuls. Schönes Wetter heute oder schön, dass der Zug pünktlich ist, irgendwas. Könnte ich mir sparen. Verschlossen, zu. Diese Person hat sich gefüllt mit katastrophalen Nachrichten. Und so war der Gesichtsausdruck. Und ich hatte gerade die Bibel auf dem Schoß. Ich habe den zweiten Petrusbrief gelesen. Habe so Gedanken gesammelt. Eins wurde mir dort bewusst. Ich will nicht tauschen. Ich danke unserem Herrn für die Botschaft, die er uns mitgibt. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, die so sein werden, wie er es versprochen hat. Und dort wird seine Gerechtigkeit wohnen. Und die Impulse von dort verändern uns, treffen mich bereits heute. Amen. Und der Frieden Gottes, der größer ist als das, was wir verstehen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.